Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Unser Sonntag.
Herzlich begrüßt Sie, Claudia Kaminski. Schön, dass Sie dabei sind. Was ist Liebe? Pfarrer Kleinschmeink geht es in dieser Betrachtung um die Liebe. Die Liebe Jesu ging aufs Ganze, weil er uns leiden konnte, wie ein tiefes Wort im Deutschen sagt. Um Liebe zu erklären, bedient sich der Geistliche auch bei, zugegeben, kitschigen Schlagertexten aus den 70er Jahren. Doch zunächst das Neueste vom Tag.
Mit Mario Galgano. Die Amtseinführung von Papst Leo XIV. Wir übertragen an diesem Sonntag, 18. Mai, ab 9.20 Uhr vom Petersplatz in Rom. Es ist der Gottesdienst zur Amtseinführung des neuen Papstes. Unseren deutschen Kommentar können Sie ab 9.20 Uhr über die üblichen Kanäle mitverfolgen. Mehr dazu unter www.radiovatikan.de. In seiner Rede vor der Stiftung Centesimus Annus Pro Pontifice hat Papst Leo XIV. An diesem Samstagvormittag die Bedeutung der Sozialrede der Kirche als Weg der Reflexion und des Dialogs unterstrichen. Im Zentrum stand seine Ermutigung, das kirchliche Lehramt nicht als starr, sondern als lernfähig, offen und dialogbereit zu verstehen. Ein Beitrag zur Erneuerung von Glaube und Gesellschaft. Der Papst wandte sich an die Mitglieder der Vatikanischen Stiftung. Das Jahrestreffen stand unter dem Thema Polarisierungen überwinden und globale Governance neu gestalten, ethische Grundlagen. Ein Thema, das den Papst zur Kernbotschaft seiner Rede führte, das Verständnis des Lehramtes als offener, gemeinsamer Erkenntnisweg. Vielleicht denken wir bei Lehramt an starre Regeln, die man nicht hinterfragen darf. Doch das ist ein Missverständnis. Jede Lehre ist das Ergebnis von Forschung, Hypothesen, Erfolgen und Irrtümern und strebt systematische, verlässliche Erkenntnisse an. Ein echtes Lehramt lässt Kritik zu, hört auf neue Stimmen und scheut sich nicht vor Wandel. Indoktrinierung ist unmoralisch. In diesem Zusammenhang warnte Leo XIV. Auch vor mangelndem Dialog in einer Zeit lauter Meinungen, Desinformation und ideologischer Verhärtung. Die Soziallehre der Kirche sei ein Wegweiser, um Wissenschaft und Gewissen, Spiritualität und Gesellschaft zusammenzubringen. Besonders wichtig sei, so der Papst, den Armen das Wort zu geben. Sie seien keine passiven Empfänger, sondern aktive Träger und Gestalter der kirchlichen Sozialethik. Die Stiftung Centesimus Annus Pro Pontifice wurde 1993 von Johannes Paul II. Ins Leben gerufen, benannt nach seiner gleichnamigen Enzyklika, die zum 100. Jahrestag der bahnbrechenden Sozialenzyklika Rerum Novarum von Papst Leo XIII. Erschien. Während Leo XIII. Mit Rerum Novarum 1891 auf die soziale Frage in der Industrialisierung reagierte, zugunsten der Rechte der Arbeiter und im Sinne eines gerechten Ausgleichs zwischen Kapital und Arbeit, aktualisierte Johannes Paul II. 1991 diese Impulse angesichts neuer globaler Herausforderungen. Leo XIV. Sieht sich in dieser Tradition. Er verbindet die Fundamente katholischer Sozialethik mit den Polykrisen der Gegenwart, also Kriege, Migration, Klimawandel, soziale Unsicherheit, und ruft dazu auf, das Lehramt als offenen, geistvollen Dialogprozess zu verstehen, der Orientierung gibt, ohne starr zu sein. Seine abschließende Einladung an die Stiftung ist deutlich.
Partizipare attivamente.
Beteiligen Sie sich aktiv und kreativ an der Weiterentwicklung der Soziallehre, gemeinsam mit dem Volk Gottes. Berichte über tiefrote Zahlen im Vatikan hat der Münchner Kardinal Reinhard Marx zurückgewiesen. Das kann ich so nicht bestätigen. Die Lage ist auch nicht so katastrophal, wie manche tun, sagte er im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Bereits bei der Pressekonferenz nach der Wahl von Papst Leo XIV. Äußerte sich Marx zu den Finanzen des Heiligen Stuhls und betonte, dass die Kirche vor Herausforderungen stehe, aber keine Finanzkrise zu befürchten sei.
Dazu habe ich ja gesprochen im Vorkonklave, einen Bericht gemacht. Ich sage es einmal so, ich bin da nicht furchtsam, aber es muss auch gehandelt werden. Und ich denke, dass er das versteht. Er ist ja jetzt 2 Jahre in Rom. Aber wir dürfen jetzt hier keine Katastrophenstimmung verbreiten. Das, glaube ich, ist etwas verfrüht. Aber es muss auch gehandelt werden. Und dazu braucht man einen, der auch Entscheidungen fällt. Wenn alle gut zusammenarbeiten, am Heiligen Stuhl, im Gouvernatorato, das sind ja 2 Institutionen, dann werden wir das auch gut in den Griff bekommen.
Eine kurzfristige Lösung durch den Verkauf von Immobilien hält Marx für nicht nachhaltig. Entscheidend sei, dass der Vatikanstaat und die Vatikanbank IOR ihre Gewinne zuverlässig an den Heiligen Stuhl abführe. Marx sieht in Leo XIV. Einen Papst, der den Weg der Synodalität weiterführen könnte. Der neue Pontifex habe bereits als Bischof in Peru synodale Elemente gefördert, was Hoffnungen für den Reformprozess der Kirche wecke, so Marx gegenüber der Süddeutschen Zeitung. Es war eine unermessliche Freude, mir fehlten die Worte, erinnert sich Ximena Alejandra Valdivia Muro an den Moment, als am 8. Mai Robert Francis Prevost zum Papst gewählt wurde. Ximena ist Koordinatorin der Jugendpastoral von Chiclayo und sprach mit Radio Vatikan über ihren früheren Bischof, der jetzt Papst Leo XIV. Ist.
Während sie bei der Arbeit war, erfuhr sie, dass der neue Hirte der Weltkirche, ihr früherer Bischof, in dieser peruanischen Diözese war, ein geistlicher Freund, der ihre Jugend prägte. In einem WhatsApp-Chat der Jugendpastoral flogen Jubelrufe und Gebete hin und her. Später, bei einer Besprechung mit Kollegen, brachen sie in Tränen aus, Tränen der Freude. Für Ximena und viele junge Menschen war es ein Moment spiritueller Verbundenheit, der die Nähe ihres früheren Bischofs neu erfahrbar machte. Ximena, die auch dem internationalen Jugendberatungsorgan des Vatikans angehört, hebt besonders die Nähe hervor, die der ehemalige Bischof Robert zu den Jugendlichen pflegte. Er hörte uns immer zu, interessierte sich wirklich für das, was wir taten. Gudrun Seiler, Radio Vatikan.
Singen mit dem Papst. In Vorbereitung auf die feierliche Messe zum Beginn des Pontifikats von Papst Leo XIV. Hat das Päpstliche Institut für Kirchenmusik eine besondere Initiative gestartet, Let's Sing with the Pope. Mit einer Reihe kurzer Videotutorials auf Social Media möchte das Institut Gläubige aus aller Welt einladen, bei großen liturgischen Feiern gemeinsam mit dem Papst zu singen.
Wer singt, betet doppelt, sagt der heilige Augustinus. Und wenn ein Papst singt, der Augustiner ist, dann sollte man einfach mitsingen. Davon ist Pater Robert Mehlhardt überzeugt. Der Dominikaner ist Rektor des Päpstlichen Instituts für Kirchenmusik und der Ideengeber einer Aktion, die derzeit in den sozialen Medien viral geht. Let's sing with the Pope.
Die Idee kam mir einfach, als ich den Papst sah, wie er aus dem Fenster blickte und Regina Coeli intonierte. Und die meisten haben spontan mitgesungen, aber es gab doch die ein oder andere oder den einen oder anderen, der vielleicht nicht ganz so firm war. Und ich dachte, da können wir helfen, machen wir jetzt ein Videotutorial.
Gesagt, getan.
Regina Celi, Letare, Halleluja.
Auf Instagram, Facebook und YouTube veröffentlicht das Institut derzeit kurze, leicht verständliche Videotutorials, die wichtige liturgische Gesänge vorstellen. Zum Lernen, Mitsingen, Mitbeten. Mitsingen können Sie dann auch in den Live-Übertragungen der Papstmesse auf den Kanälen von Vatican Media, Radio Vatikan. Und für Radio Vatikan, Birgit Pottler.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Als Judas vom Mahl hinausgegangen war, sagte Jesus: Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht, und Gott ist in ihm verherrlicht. Wenn Gott in ihm verherrlicht ist, wird auch Gott ihn in sich verherrlichen, und er wird ihn bald verherrlichen. Meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt.
Liebe Schwestern und Brüder, Es gibt Worte, die man manchmal zu oft hört und zu oft selbst in den Mund nimmt, ohne sie einmal herzhaft zu bedenken. Ein solches Wort ist mit Sicherheit das Wort Liebe. Überall hört und liest man es. Beim Friseur in der Illustrierten, im Radio bei jedem zweiten Lied, im Fernsehen, bei TV-Schnulzen und den Talkshows bei Facebook, Instagram und Co. Inflationär wird dieses Wort gebraucht. Häufig wird dabei der Sinn entstellt, die Bedeutung der Liebe ausgehöhlt. Es bleibt fast nur noch Herz, Schmerz und Zuckerguss. Rosamunde Pilcher lässt grüßen. Das ist mein Gebot, liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Das trägt der Herr uns im heutigen Evangelium auf. Seine Liebe ging aufs Ganze. Sie hat sich hingegeben, bis es im wahrsten Sinne des Wortes wehtat am Kreuz. Er kann uns leiden, wie ein tiefes Wort im Deutschen sagt. Das ist etwas ganz anderes als die eher rührselig kitschige Vorstellung von Liebe, wie sie in den Medien so häufig daherkommt. Was ist Liebe? Wir lieben doch so viel und Unterschiedliches. Ich liebe Grauburgunder. Ich liebe es zu wandern. Ich liebe Literatur. Ich liebe meine Katze. Ich liebe dich. Was hat das alles miteinander zu tun? Was haben diese unterschiedlichen Lieben gemeinsam? Josef Pieper, der große deutsche Philosoph aus dem Münsterland, fasst das in einem Traktat über die Liebe zusammen, aus dem ich zitieren möchte. In jedem denkbaren Fall besagt Liebe so viel wie Gutheißen. Da ist zunächst ganz wörtlich zu nehmen. Jemanden oder etwas lieben heißt, diesen jemand oder dieses etwas gut nennen und zu ihm gewendet sagen, gut, dass es das gibt. Gut, dass du auf der Welt bist. Diese Formulierung bedarf allerdings zur Abwehr möglicher Missverständnisse sogleich der Erläuterung und fast der Korrektur. Vor allem muss man sehen, dass es sich um den buchstäblichen Wortlaut zum Trotz nicht um ein bloßes Sagen und Nennen handelt, nicht um einen Aussagesatz, was ja an sich gleichfalls möglich wäre. Die hier gemeinte Gutheißung ist vielmehr eine Willensäußerung. Sie bedeutet also das Gegenteil von distanzierter, rein theoretischer Neutralität. Sie besagt einverstanden sein, Beipflichten, Billigung, Beifall, Bejahung, Lob, Rühmung und Preisung. So deutlich der Intensitätsunterschied zwischen bloßem Einverstandensein und enthusiastisch rühmender Affirmation auch ist, eines ist allen Gliedern dieser Reihe, die natürlich leicht noch erweitert werden könnte, gemeinsam. Es sind ausnahmslos Formen der Willensäußerung. Alle haben sie den Sinn, ich will, dass es dich gibt. Ich will, dass es das gibt. Lieben ist also eine Weise zu wollen. Wenn wir hier zunächst gelinde gesagt ein wenig stocken, so hat das mit unserer aktivistisch eingeengten Vorstellung von Wollen zu tun, wie sie von bestimmten philosophischen und psychologischen Lehrmeinungen geprägt zu werden beginnt. Wir haben uns schon ein wenig daran gewöhnt, den Begriff des Wollens auf den des Tun-Wollens einzuschränken. Entsprechend einer viel zitierten Definition, wonach das eigentliche Wollen besage, sich aufgrund von Motiven für Handlungen entscheiden. Genau ebenso aber gibt es eine Gestalt des Wollens, die nicht darauf zielt, etwas noch Ungetanes zu tun und so in die Zukunft hinein den gegenwärtigen Stand der Dinge zu ändern. Es gibt vielmehr außer dem Tunwollen auch die rein bejahende Zustimmung zu dem, was schon ist. Etwas bereits Verwirkliches bestätigen und bejahen, eben das heißt lieben. Zwar wird Thomas von Aquin einmal bemerkt, der Wille durchschnittlich Strebekraft, wie's appetitiver genannt. Doch kennt der Wille nicht allein diesen Akt, anzustreben, was er noch nicht hat, sondern auch den anderen, zu lieben, was er schon besitzt und sich daran zu freuen. Ein französischer Thomas-Kommentar unterscheidet dementsprechend geradezu zwischen dem Willen als Liebeskraft und dem Willen als Kraft der Wahlentscheidung. Diese gedankliche Ineinsetzung von Wollen und Lieben findet sich aber nicht etwa nur in den Spekulationen eines mehr oder weniger fachlichen Schrifttums. Sie ist auch der allgemeinen Menschenrede durchaus nicht unvertraut. Wenn es zum Beispiel im lateinischen Psalter des Hieronymus, der zweifellos den abendländischen Sprachgebrauch ebenso sehr repräsentiert, wie er ihn seinerseits geprägt hat, viele Male heißt, dass Gott den Menschen will, dann ist das, was in der Überzeugung der Beuroner Benediktiner völlig zutreffend verdeutscht wird, durch »weil er mich liebt«. Martin Buber spielt in seiner Psalmenübertragung schon fast auf den erotischen Sinn der Liebe an. »In die Weite hat er mich herausgeholt, schnürt mich los, denn er hat an mir Lust.« Soweit über die Liebe von Joseph Pieper. Kurz gefasst, wer sagt, ich liebe dich, der sagt, ich will, dass du bist. Und das hat Gott zu jedem und jeder von uns gesagt. Ich will, dass du bist. Was für eine Botschaft. Gott will, dass es dich gibt. Du bist kein Zufall, du bist gewollt. Ja, die ganze Welt, die ganze Schöpfung, die es gibt es, weil Gott am Anfang gesagt hat, es werde. Ich will, dass es das Licht gibt, dass es die Sonne und den Mond gibt, dass es die Tiere des Meeres und die Vögel am Himmel gibt, dass es den Menschen als Mann und Frau gibt. Ich liebe das alles, deshalb gibt es das auch alles. Jetzt komme ich doch einmal auf einen etwas kitschigen Schlager zurück, aber in dem Text steckt vermutlich unbewusst doch eine tiefe Wahrheit. Jürgen Markus sang 1972: Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Mir ist, als ob ich durch dich neu geboren wäre. Heute fängt ein neues Leben an. Deine Liebe, die ist schuld daran. Alles ist so wunderbar, dass man es kaum verstehen kann. Gott liebt die Schöpfung, dich und mich. Und deshalb, allein weil er uns will, gibt es uns. Neue Liebe, neues Leben. Wer sich geliebt, gewollt weiß, der fühlt sich wie neu geboren. Wie eine neue Schöpfung. Der liebt das Leben, heißt es gut. Das ist mein Gebot. Liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Der Herr möchte, dass sich die anderen von mir geliebt, gewollt wissen, damit sie aufleben. Es geht nicht darum, alles und jeden sympathisch zu finden. Es geht darum, alles und jeden gut zu heißen, außer die Sünde. Wie dankbar dürfen wir sein, dass der Herr uns liebt. Dass er uns will, jeden und jede persönlich. Das hat er am Kreuz so überdeutlich klar gemacht. Das Evangelium heute spielt ja kurz vor der Gefangennahme Jesu, kurz vor seiner Passion. Wenn ich auf ein Kreuz schaue, dann spüre ich das innerlich. Ich bin gewollt. Ich bin das ganze Blut Christi wert. Vielleicht tut es Ihnen heute ganz gut, sich in eine Kirche zu setzen und einfach auf die ausgebreiteten Arme und das offene Herz Jesu zu schauen. Wer so geliebt wird, der hat Mut zu leben und will diese Liebe einfach weiterschenken, so gut es geht. Wer so geliebt wird, der hat Vertrauen, dass das Leben gut ist und wird. Und deshalb bete ich manchmal singend einen Vers von Max Raabe, übrigens wie Joseph Pieper und ich, ein Münsterländer. Mir kann nichts passieren, solange du bei mir bist. Mir kann nichts passieren, weil es Liebe ist.
Das war eine Betrachtung zum Sonntagsevangelium von Pfarrer Klaus Kleinschmeink aus Kevela.
Sie hörten eine Sendung von Claudia Kaminski für Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.